Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Und heute bin ich, Charlie, wieder dran. Ja, Betty, was glaubst du, in welche Stadt es heute geht?
Essen, Gelsenkirchen, Lüdenscheid, Wattenscheid, Lünen.
Ich weiß auch nicht, was ich jetzt gerade mit dieser Stadt habe, weil in meinem oder in unserem vorletzten Fall war diese Stadt auch schon dran.
Dortmund.
Ja, aber diesmal geht es nicht um einen Frauenarzt, sondern um den Inbegriff des Muttersöhnchens.
Muttersöhnchen, nochmal Norman Bates. Übrigens, Norman Bates wartet jetzt auf sein Urteil noch.
Ja, dazu können wir einmal besprechen, wünscht ihr euch ein Update gesondert zu jeder Folge oder sollen wir euch einfach in jeder Folge die neuesten News aufquatschen? Das würde uns mal interessieren. Wir hatten eigentlich gesagt, wir machen so kleine Updates.
Ja, das finde ich gut.
Immer, damit ihr zwischendurch was von uns hört.
Das finde ich gut.
Ja. Also, es geht in meiner Folge um einen Weihnachtsmord.
Was? Du hast einen Weihnachtsmord gefunden?
Ja, einen Weihnachtsmord. Und wo wir jetzt gerade dabei sind, wie verbringt ihr eure Feiertage, beziehungsweise wie verbringst du deine Feiertage, Betty?
Mit viel Stress am Vormittag. Der Baum muss geschmückt werden. Dann muss man überlegen, naja, irgendwas Essbares vorbereiten. Ich bin nicht für Kartoffelsalat, sondern für ein Dreigangmenü. Man kann es sich auch bestellen lassen, ist es mir egal. Ich bin nicht so die Weltmeisterköchin. Dann gibt's halt immer das Weihnachtsoratorium und dann gibt's natürlich Händel und ja, so, ne? Und dann der Baum geschmückt und was Schönes an und ja, Kirche manchmal.
Manchmal.
Gebe ich zu.
Ja, das ist bei mir nicht anders. Bei mir ist es tatsächlich so, dass meine Familie sehr speziell und sehr zerstritten ist. Und ja, da gibt es immer große Prügeleien, wer Heiligabend, wer am ersten Weihnachtstag, welche Tante dann, beziehungsweise welcher Onkel noch am zweiten Weihnachtstag und dann ist Weihnachten auch schon wieder rum, alle anderen sind glücklich, ich bin K.O.
Ah, du bekochst die alle bei dir.
Nee, also, aber ich fahre halt in verschiedene Städte und das ist gar nicht immer so einfach, alle zufriedenzustellen.
Ja, das mache ich auch. Ich fahre nach Moers und am ersten Feiertag und da macht meine Schwester ein riesige Bewirtung der gesamten Sippe. Und das mag ich ja sehr gerne.
Okay, dann wir werden mal gespannt oder sind mal gespannt, was ihr uns so schreibt, was ihr so für ja Feiertage habt. Verbringt ihr die mit Freunden, Familie, alleine? Sagt ihr Hauptsache frei?
Denkt daran, ihr Lieben, Weihnachten passieren die meisten Morde.
Die Statistik möchte ich sehen.
Angeblich bringen sich die Leute Weihnachten gerne um.
Okay, starten wir mit unserem Fall. Es ist der erste Weihnachtstag gegen 4.38 Uhr.
Morgens?
Morgens. Es geht ein Anruf bei der Polizei an. Hallo, ich habe meine Mutter getötet. Ich stehe hier unter der Laterne vor dem Haus und warte auf sie. Als der zuständige Richter, der gerade Bereitschaft hat, mit seinen Neffen spazieren geht, glaubt er zunächst an einen Scherz, als ihm ein zuständiger Polizist, ein Kollege, diese Nachricht übermittelt, dass sie eben diesen Anruf bekommen haben. Dieser Anrufer ist Christoph S. Es ist tatsächlich so, die Polizei denkt, ist das jetzt ein Scherz, ist das ein schlechter Weihnachtsscherz? Die fahren aber tatsächlich dann da vorbei und da steht wirklich ein junger Mann in Jogginghose, noch mit Blut verschmiert, wartet Zigarette rauchend unter einer Laterne. Wie gesagt, es geht um Christoph S. Er hat am zweiten Weihnachtstag 2021 seine Mutter in ihrem eigenen Schlafzimmer erstochen. Unser Fall spielt in Dortmund. Wir gehen in den Stadtteil Lötringhausen.
Lötringhausen?
Mhm. Die diensthabenden Polizisten sind halt sehr verwundert, aber Christoph ist sehr geständig und lässt sich sehr schnell mitnehmen und sagt dann tatsächlich hinterher noch im Verhör und auch bei Gericht, endlich habe ich in meinem Leben mal etwas durchgezogen.
So kann man es auch sehen.
Ja, aber wer ist Christoph überhaupt? Christoph ist das einzige Kind seiner Eltern. Erstmal haben seine Eltern sehr lange gebraucht, um ihn zu bekommen.
Also ein Wunschkind.
Ein Wunschkind. Seine Eltern bekommen ihn erst mit Ende 30, Anfang 40.
Mhm.
Tatsächlich. Und Christoph ist ein Einzelgänger. Das liegt aber nicht daran, dass er keine Freunde haben möchte oder irgendwie zunächst sonderlich komisch ist, sondern seine Eltern schirmen ihn sehr ab. Christoph hat nämlich eine Sehbehinderung und wenn er zu lang am Tageslicht ist, verschwimmt ja, sein Sehvermögen oder mindert sein Sehvermögen. Mhm. Er kann dann nicht mehr klar sehen. Es wird dann immer verschwommener, weil die Netzhaut mit dem Tageslicht nicht klar kommt und auch so getönte Scheiben helfen ihm nicht, damit er vernünftig gucken kann. Also wird er von seinen Eltern in Watte gepackt. Christoph darf trotz seiner Kindheit keine Freunde zu sich einladen. In den Kindergarten darf er nicht gehen und
ach, du Schreck.
Auch keine Freunde zu sich einladen oder geschweige denn mal woanders übernachten.
Warum? Weil die Eltern das nicht wollen? Das kann ja nicht nur an der Augenkrankheit liegen.
Doch, die Eltern wollen das nicht, weil die sagen, ja, kein anderer Erwachsener kann so gut auf unser Kind aufpassen wie wir.
Ach du Schreck.
Und nachher übersieht Christopher irgendwas und kann dann sich wehtun, sich stoßen, die Treppe runterfallen, wird von anderen vielleicht gehänselt, obwohl die Eltern ja nicht mal probiert haben, ihn mit anderen Kindern zusammenzubringen. Und es ist auch so, dass ja die Eltern ihn dann wirklich weiter abschirmen.
Das ist ja nicht fürsorglich, sondern das ist ja schon Kinderfolter. So, grässlich.
Das sehe ich genauso. Die Familie schirmt ihn immer weiter ab und sein einziger Freund ist der Fernseher und der PC. Die Familie macht jedes Jahr zur selben Zeit im selben Hotel, am selben Ort, immer Urlaub, weil der Junge muss ja sich in seiner Umgebung auskennen und auch wenn er mal den Wunsch äußert, woanders hinzufahren, widersprechen die Eltern. Und es geht immer jedes Jahr einmal in denselben Ort, ins selbe Hotel, wahrscheinlich auch noch ins selbe Zimmer mit seinen Eltern gemeinsam.
Ach, sie schlafen zu dritt.
Ja, egal wie alt er wird oder beziehungsweise je älter er wird, die Eltern buchen immer dieses Familienzimmer. Ja.
Das finde ich jetzt schon wirklich obszön. Also erstmal fährt man ja in Urlaub und da ist jetzt ein Paar, ein Ehepaar und das möchte ja auch mal was zusammen machen. Also ich meine, nichts für ungut, aber also das Kind dabei, naja.
Richtig. Ja. Er besucht eine normale Schule, hat aber immer quasi einen Nachteilsausgleich und kriegt immer so zusätzliche Sachen wie eine Lampe, um seine Texte besser beleuchten zu können und so weiter. Und das Licht wird speziell eingestellt, damit er am Unterricht teilnehmen kann. Und sobald aber er irgendwie nach Hause kommt und von einem Freund erzählt, wird dieser Kontakt unterbrochen und die Mutter fährt mit ihm zur Schule und sagt, ja, nee, Junge, du da drüben, Sascha, das war jetzt ein Beispielname, du hast mit unserem Christopher keinen Kontakt, ihr seid keine Freunde mehr. Und dann sagt sie halt den Kindern, lasst das und haltet euch von meinem Jungen fern. Und dann steht Christopher wieder ohne Freunde da.
Gott ist ja krank.
Er mogelt sich irgendwie durch die Schule und ist dann eher schlechter Durchschnitt. Dann fängt er nach der Schule auch eine Ausbildung an und zwar wird er beim Amtsgericht in Dortmund angenommen. Er wünscht sich, Justizfachangestellter zu werden. Ja, man richtet ihm dort auch einen Arbeitsplatz ein, aber Christopher ist total überfordert mit der Situation, dass er nun mal jetzt der ist, der für verschiedene Arbeitsschritte verantwortlich ist und dass er selbstständig ohne Mami und Papi arbeiten muss.
Also, das kann er wahrscheinlich auch nicht. Der ist überfordert, denke ich mal.
Richtig, das schafft er nicht. Und er bemüht sich, aber immer zu Hause am Abendbrottisch reden ihm die Eltern ein, dass er das doch nicht schaffen würde und dass das viel zu schwierig sei. Gibt Christopher seinen Arbeitsplatz bzw. seine Ausbildung nach wenigen Wochen auf und geht dann einfach nicht mehr arbeiten. Natürlich wird er dann schnell gekündigt und bleibt von nun an einfach immer zu Hause bei seinen Eltern. Das macht ihm aber auch nicht so wirklich was aus. Zu seinem Vater hat er eine wirklich gute Beziehung und er schafft es nicht mal, einen Hartz-IV-Antrag für sich selber zu stellen.
Naja, das müssen bei einer solchen, ich will nicht sagen, bei solch einer Beeinträchtigung, die er ja offenbar hat, das müssen dann schon die Eltern machen.
Er lebt tatsächlich dann einfach weiter vom Geld seiner Eltern und die finden das auch gar nicht so schlimm. Allerdings wird dann zwischendurch das Jugendamt auch aufmerksam, beziehungsweise eine Nachbarin. Und ja, also nachdem jetzt eine Nachbarin auf den Christopher nochmal aufmerksam wird, ist es tatsächlich so, dass sie ihn anspricht und dass dann auch einmal eine Familienhilfe eingeladen wird und der Christopher tatsächlich vor kurzer Zeit in eine Tagesklinik geht, aufgrund von Depressionen. Es fällt nämlich auf, dass Christopher sich mehrfach geritzt hat und das tief. Er kriegt dann auch Beruhigungsmittel bzw. Schlafmittel und Mittel gegen Antidepressiva, also ein Antidepressivum kriegt er dann, weil ihm eine leichte Depression diagnostiziert worden ist. Aber wen wundert's, wenn ein junger Mensch, immer wenn er gerade jemanden kennenlernt, direkt isoliert wird. Jetzt ist es aber so, dass Christopher dort in der Tagesklinik auch einige Aufgaben erledigen muss oder sich an einen strukturierten Tagesablauf halten muss. Er muss einige Therapien besuchen und daran hält er sich nicht.
Oje.
Es liegt daran, dass manche Therapien früh morgens starten und Christopher lieber ausschlafen möchte. Nach einigen Malen gibt es ein Gespräch mit der Klinik und Christopher verlässt die Therapie ohne irgendeine Besserung beziehungsweise ohne den gewünschten Therapieabschluss. Aber den Eltern ist das ganz recht, weil jetzt haben sie Christopher wieder für sich. Der Alltag von der Familie S. besteht eigentlich darin, dass sie dann gemeinsam essen, Christopher in seinem Zimmer zockt oder fernsieht und dann wieder rübergeht ins Wohnzimmer, gemeinsam zwischen seinen Eltern sitzt und mit ihnen fernsieht und sie dort ihr Mikrowellenfertigessen zu sich nehmen.
Ein tolles Leben.
Ja.
Da würde ich auch aggressiv. Da ist die Aggression noch das einzig Gesunde.
Ja, es ist dann tatsächlich so, die Familie lebt vor sich hin, doch dann kommt ein einschneidendes Erlebnis und Christophers Vater verstirbt 2016. Ziemlich plötzlich kippt er um und verstirbt an einem Herzinfarkt.
Und warum hat ihm keiner geholfen? Krankenwagen, tatütata?
Also das ist tatsächlich passiert. Die sind auch sehr schnell gekommen, aber sie konnten den Vater nicht mehr retten. Es liegt ja auch immer daran, welcher Infarkt hat gerade stattgefunden, welcher hat vorgelegen. Und sie haben auch versucht, ihn zu reanimieren, aber das Ganze war erfolglos. Nach der Beerdigung sackt die Mutter von Christopher in ein richtiges Loch und zunächst denkt man, dass das vielleicht mit der Trauer zusammenhängen könnte. Aber dem ist nicht so. Denn es ist so, dass Christophs Mutter jahrelange Kettenraucherin ist. Und zwar alle 15 Minuten steckt sie sich eine neue Zigarette an. Christopher hört das immer, weil sie eine Art Sippo-Feuerzeug hat und dann hört er das Klick und dann knallt sie das Feuerzeug immer auf diesen, auf so einen Marmor-Fliesentisch, den man früher hatte irgendwie oder den die damals hatten. Und dann weiß er immer, Mutter hat sich eine neue Zigarette angezündet. Es stellt sich dann heraus, dass Christophers Mutter Lungenkrebs hat und dass das ihren Gesundheitszustand sehr schwächt. Zusätzlich leidet sie aufgrund dieser ganzen Erkrankung auch noch an Muskelschwäche und kann sich nicht mehr richtig bewegen. Also geht auch sie nicht mehr aus dem Haus.
Mhm.
Und so verbringen Christopher und seine Mutter Tag ein, Tag aus gemeinsam auf dem Sofa. Jetzt ist es so, dass die Lichtblicke von Christopher sind, dass er zweimal die Woche einkaufen geht. Seine Mutter schickt ihn dann zum Geldautomaten, zum Lebensmittelkauf und natürlich in den Schnapsladen. Das sind Christophs Höhepunkte. Und zunächst war ja die Beziehung zwischen ihm und seinen Eltern ganz toll und er hat seine Mama sehr geliebt und seinen Vater noch mehr. Aber jetzt, wo der Vater nicht mehr da ist, fängt ein ganz anderes Gefühl an. Und zwar keimt der Hass in Christopher hoch.
Verständlich.
Alle Macken, die seine Mutter so hat, gehen ihm nach und nach auf dem Geist. Sie ist antriebslos und als er sie auch mal darum bittet, die Wohnung ein bisschen weihnachtlich zu machen, da tut sie das nicht. Sie hängen maximal an Lichterkette, nackt ans Fenster zu der Weihnachtszeit und das war's. Die Wohnung bleibt einfach immer gleich, es ist immer der gleiche Ablauf. Und so beschließt Christopher, dass er seinen Tagesrhythmus umstellt, um seiner Mutter möglichst wenig zu begegnen. Das heißt, er schläft immer tagsüber, zockt immer in der Nacht. Und deshalb verbringen die beiden gar nicht mehr so viel Zeit miteinander. Und jedes Mal, wenn sie aufeinandertreffen, fängt die Mutter an, ihn zu kritisieren.
Oh, auch eine gefährliche Mischung.
Und sagt ihm, dass er ein Versager sei, dass er endlich mal arbeiten gehen soll, dass er sich einen Job suchen soll, dass er nichts geregelt kriegt, dass die Einkäufe nicht gut genug waren, dass er die falschen Produkte gekauft hat, dass die Dinge, die sie im Angebot haben wollte, wieder gefehlt haben. dass die Zigaretten schon wieder leer sind und dass er ein Nichtsnutz sei.
Hm, klingt nicht gut.
Das klingt nicht gut. Und auf einmal ist auch die Mutter gar nicht mehr so begeistert von ihrem Sohn und vergöttert ihn gar nicht mehr so sehr. Sie selber ist natürlich auch sehr unzufrieden mit ihrem Gesundheitszustand, tut aber auch nichts dafür, dass sich das bessert. Zwar geht sie regelmäßig zum Arzt, aber das Rauchen stellt sie nicht ein.
Hm.
Nun ist es so, es geht auf Weihnachten 2021 zu. Ein paar Jahre sind vergangen und das Leben der beiden wird immer unerträglicher. Sie hassen sich immer mehr. Und Christopher schmiedet einen Plan. Entweder er oder seine Mutter. Aber sich selbst umzubringen, den Plan verwirft er eigentlich relativ schnell, weil das Leben ist ja eigentlich doch ganz in Ordnung. Und er ist ja eigentlich ganz nett. Das Problem ist seine Mutter, die ständig und immer möchte sie ihm was Böses. Ständig und immer ist er nicht gut genug. Ständig und immer macht er etwas falsch. Also geht er, nachdem sie Weihnachten wortlos vor dem Baum gesessen haben, sie haben sich auch nichts geschenkt, sondern haben ihr Mikrowellen-Fertigessen zusammen trist auf der Couch eingenommen.
Hm.
Er geht wieder in sein Zimmer zum Zocken. Sie geht in ihr Zimmer, um vor dem Schlafengehen noch eine zu puffen. Und das war's an Heiligabend. Jetzt hat Christopher die Schnauze voll und er nimmt sich ein Messer aus der Küche und schleicht in ihr Schlafzimmer. Aber jedes Mal, wenn er die Tür aufmacht, dreht er sich doch wieder um.
Hm.
Dann geht er ein letztes Mal in sein Zimmer und es überkommt ihn eine unbändige Wut aus seiner Kindheit, aus all der letzten Zeit, aus den letzten Jahren, aus seiner gesamten Lebenszeit. Also geht er wieder in die Küche, nimmt ein neues Messer und geht ins Schlafzimmer seiner Mutter. Diesmal will er es durchziehen. Ob seine Mama vorher einmal tief und fest geschlafen hat, weiß man nicht. Jedenfalls wird sie entweder durch die ersten Stiche wach oder ist es noch. Und sie sagt, Junge, du bringst mich ja um. Christopher wird noch wütender und sticht mit einer 13 cm Klinge mehrfach 18 Mal auf seine Mutter ein.
18 Mal, das ist viel.
Irgendwann ist die regungslos, wehrt sich nicht mehr und das Blut tropft und läuft nur noch aus ihr heraus. Und um ganz sicherzustellen, dass sie auch tot ist, setzt er sich auf ihren Kopf und wartet, bis sie sich gar nicht mehr bewegt, minutenlang, bis sie erstickt, beziehungsweise wirklich, wirklich tot ist. Dann tatsächlich gegen 4.38 Uhr, da kommen wir wieder zum Anfang unserer Geschichte, bildet Christopher den Notruf bzw. die Polizei und meldet sich. Dann zieht er sich eine Joggingjacke über, nimmt eine Zigarette, zündet die an und wartet leise unten vor der Laterne. Kurze Zeit nach seinem Geständnis wird Christopher verurteilt.
Ist er denn überhaupt schuldfähig?
Dazu kommen wir nämlich jetzt, denn nachdem ein Gutachten über Christopher erstellt wurde, sagt ein Gutachter, dass Christopher zur Zeit der Verurteilung 30 Jahre alt an einer schizoiden Persönlichkeitsstörung leidet. Das heißt, er muss nicht in den Knast, sondern geht in die geschlossene Psychiatrie. Christopher wehrt sich nicht wirklich gegen das Urteil, sondern ist eigentlich relativ zufrieden.
Ja, da ist er in Sicherheit und da hat er einen geschützten Rahmen. Und ich glaube, das weiß der auch. Und vielleicht haben die Eltern auch unbewusst versucht, ihm diesen geschützten Rahmen zu vermitteln, weil sie vielleicht schon festgestellt haben, als er noch klein war, dass was nicht stimmt.
Ja.
Aber viele gehen dann eben nicht und suchen einen Arzt, sondern vertuschen. Vielleicht wächst es sich aus und so weiter. Aber das ist nichts, was sich auswächst oder...
Genau. Christopher sagt hingegen... Er fühlte sich zurückgesetzt von seiner Mutter und er hat nicht akzeptieren können, dass sie an ihm rumnörgelte, obwohl die Mutter eigentlich allen Grund dazu gehabt hat, denn er hat tatsächlich nur zu Hause rumgehangen, von dem Geld seiner Mutter gelebt, Alkohol getrunken und Computer gespielt.
Aber der ist ja aufgrund seiner Erkrankung gar nicht imstande, etwas anderes zu tun, ne, würde ich mal sagen. Der hätte ja Hilfe gebraucht, um schon in der Schule klarzukommen. Und der hätte ja Hilfe gebraucht, um sich sozial eingegliedert zu werden. Also der ist ja im Grunde schwerbehindert im Grunde.
Das stimmt, aber tatsächlich ist es ja so, hätten die Eltern von Anfang an auch anders gehandelt,
ja,
dann wäre er auch nicht so geworden.
Natürlich.
Beziehungsweise
natürlich nicht.
Man hätte ja mit 30 oder 29 auch tatsächlich trotz Sehbehinderung, wenn er zumindest einkaufen geht, auch mal ein Telefonat mit einer Familienhilfe führen können.
Ja, natürlich.
Oder einer Therapeutin. Er war ja schon mal in Therapie.
Natürlich.
Und er war ja irgendwie zumindest fähig, einkaufen zu gehen. Schwierige Situation, wo ich jetzt, ich persönlich sagen würde, man weiß eigentlich jetzt nicht, wer hier die größere Schuld trägt. Natürlich ist Morden
unentschuldbar.
Aber eine Mitschuld tragen meiner Meinung nach auf jeden Fall auf die Eltern.
Ja.
Ja, Lieben. Und da wären wir auch schon am Ende unseres Falls. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen dritten Advent. Der klopft ja quasi schon an die Tür. Und wir hoffen, dass ihr eure Feiertage anders verbringt. Nicht mit Morden.
Ich muss jetzt immer an Loriot und an, ja, an sowas denken. Okay.
Ja, ist das ist unsere Altersklasse. Unsere Hörer sind 55 plus, die meisten. 70%. Also kennen sie auch Loriot. Ja, ja. Jetzt schweigt Betty und lacht.
Ich finde, Loriot ist ein Klassiker und den kann man immer und zu jeder Zeit hören.
Gut, dann, falls ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, hört Loriot. Bis dann, ihr Lieben.
Ciao.
Tschüss.